Ja, wir hatten uns letztes Mal mit dem wachsenden europäischen Einfluss hier im Land befasst und kommen jetzt zum Ende des 19. Jahrhunderts, wo eben auch der Faktor der jüdischen Einwanderung wichtig wird. Was wir letztes Mal gesehen haben, war ja hauptsächlich eigentlich der wachsende Einfluss der christlichen europäischen Mächte. Wenn wir uns das demografisch ansehen, das haben Sie auf Ihrem Blatt. Die Bevölkerung Palästinas, und hier ist auch wichtig daran zu erinnern, es gab keine Verwaltungseinheit mit Namen Palästina, sondern das waren die Distrikte von Akko und Nablus der Provinz Beirut und der Distrikt Jerusalem, der zur Provinz Syrien gehörte. Da haben wir 1882, bevor also die jüdische Masseneinwanderung beginnt, eine Gesamtbevölkerung von 468.000, von denen 15.000, das heißt 3,2% Juden sind. Und 1914, mit Ende der zweiten Aliyah und vor Beginn des Ersten Weltkriegs, 585.000, von denen 85.000, 14,5% Juden sind. Und da stehen eben die beiden Einwanderungswellen hinter. Das hebräische Wort dafür ist die Aliyah, was wörtlich hinaufsteigen bedeutet. Und da ist natürlich auch schon der ideologische Gedanke, dass man sich auch spirituell gesehen verbessert, wenn man die Möglichkeit hat, ins Land einzuwandern. Auch die Bevölkerung von Jerusalem wächst stark. Von 1870 sind es 222.000 Einwohner, von denen die Hälfte 11.000 Juden sind, 6.500 Muslime und 4.500 Christen. Und 1898 sind es 55.000 Einwohner, 35.000 Juden, 7.000 Muslime, 13.000 Christen. Ja, was hat dazu geführt? Wir haben ja gesehen, es hat eigentlich durch die Jahrhunderte immer wieder jüdische Einwanderungen gegeben, aber nicht in einer solchen Zahl, die wirklich riesige demografische Veränderungen mit sich gebracht hat. Der erste Anlass ist im Jahr 1881 die Ermordung des Zaren Alexander II. Die Juden wurden völlig grundlos beschuldigt, dass sie dafür verantwortlich waren. Es kam zu spontanen Pogromen und einige Monate später, dann im Mai 1882, zu den sogenannten Mai-Gesetzen, die nochmal den Bewegungsspielraum der russischen Juden eingeschränkt haben. Sie hatten schon vorher nur in dem westlichen Streifen des Reiches wohnen dürfen. Und jetzt wurde auch noch die Niederlassung in Dörfern und der Handel an Sonn- und christlichen Feiertagen verboten. Damit kam es dann sowohl wegen der wirtschaftlichen Not als auch wegen der antisemitischen Verfolgung zu einer Massenauswanderung von Juden, die in ihrer großen Mehrheit in die USA ging. Aber es gibt auch eine Gruppe, die sich hier im Land niederlässt, und das wird eben als die erste Aliyah von 1882 bis 1903 bezeichnet. Das waren 60.000 Einwanderer, von denen aber nur knapp die Hälfte, 25.000 bis 30.000, im Land geblieben sind. Den anderen waren die Bedingungen zu schwer. Und sie bringen aber nicht nur eine große Zahl von neuen jüdischen Einwohnern, sondern auch die Neuerung, dass sie 34 landwirtschaftliche Ansiedlungen gründen. Wir hatten ja gesehen, dass in den Jahrhunderten vorher Juden hauptsächlich in den Städten gewohnt haben, in Tzfat, Tiberias, Jerusalem, Hebron. Und es hat nur in der Umgebung von Tzfat ein, zwei Dörfer mit jüdischen Einwohnern gegeben. Und dass man jetzt also versucht, Landwirtschaft auszuüben, ist etwas völlig Neues. Es geht auch fast schief. Die Leute haben natürlich keine Erfahrungen und haben mit Malaria, anderen Problemen zu kämpfen, und fast wären sie buchstäblich verhungert. Und es war dann der französische Baron Rothschild, der diesen Ansiedlungen unter die Arme gegriffen hat, sie finanziell unterstützt hat, auch Agronomen aus Frankreich geschickt hat, die anleiten sollten, wie man Landwirtschaft ausübt. Und dadurch haben diese Siedlungen dann schließlich überlebt. Und das ist auch der Grund, eigentlich für den Beginn des jüdischen Weinanbaus. Denn was wird ein französischer Agronom anbauen? Natürlich Wein. Die Weine gerade auch am Karmelgebirge gehen auf diese Unterstützung des Barons Rothschild zurück. Das war eben einerseits etwas, was wirklich die Ansiedlungen gerettet hat. Andererseits war es auch ein sehr diktatorisches Vorgehen. Die Agronomen konnten eigentlich schalten, wie sie wollten, und die Leute mussten sich halt anpassen an das, was getan wird. Dann haben wir mitten während der ersten Aliyah 1896 die Veröffentlichung von Theodor Herzls Der Judenstaat, was im Grunde genommen die entscheidende Publikation zusammen mit seinen Aktivitäten geworden ist, die schließlich zur Gründung des Staates Israel geführt haben. Und 6 Jahre später schreibt er einen utopischen Roman, Altneuland, von dem wir gleich auch ein paar Auszüge sehen werden. Als er ins Hebräisch übersetzt wurde, wurde er Tel Aviv genannt. Und zwar hat man das Wort Tel genommen, weil das eben die Ausgrabungsstätten der alten biblischen Orte sind und an Alt erinnern. Und Aviv ist der Frühling und damit das Neue. Das Wort Tel Aviv kommt auch mal in der Bibel vor, im Buch Ezechiel, aber da ist es ein Ort, wo die Exilierten in Babylon leben. Also nicht, das war weniger die Inspiration, sondern eben der Versuch, dieses Alt-Neu zusammenzubringen. Und natürlich wird dann aufgrund dieser Übersetzung die künftige Stadt Tel Aviv so genannt. Dann sind es wieder Ereignisse in Russland, die zu der zweiten Aliyah führen, das Kischinew-Pogrom 1903. Das war damals, als eben noch nicht viel schlimmere Dinge geschehen waren, war das auch ein ganz einschneidendes, blutiges Ereignis mit 49 Toten, 592 Verletzten, 700 zerstörten Häusern und Geschäften. Und das brachte auch noch mal viele Juden dazu, Russland zu verlassen. Und die zionistische Organisation erwägte in dieser Notsituation das Angebot der britischen Regierung, einen jüdischen Staat oder eine jüdische Heimstätte in Uganda oder genauer genommen Ostafrika, das wäre heute Kenia, zu errichten. Herzl wäre durchaus bereit gewesen, diese Option anzunehmen, aber die mehr religiös verwurzelten russischen Zionisten haben darauf bestanden, also wenn schon, dann kann es nur das Land Israel sein. Also dann ist die Uganda-Option war dann wieder vom Tisch. 1905 kam nochmal das Scheitern der ersten Revolution in Russland dazu, an der auch viele Juden führend beteiligt waren, die dann auch in Gefahr waren, verhaftet zu werden und aus dem Grund das Land verlassen haben. Und so haben wir dann von 1904 bis 1914 die zweite Aliyah, die nochmal 30.000 Einwanderer bringt, die unter anderem dann auch die ersten Kibbuzim errichten werden. Und etwa 2.500 bis 3.000 von ihnen sind der wirklich harte ideologische Kern, Leute mit einer sozialistisch-zionistischen Einstellung. Dazu gehörte David Ben-Gurion, der später der erste Ministerpräsident geworden ist, Yitzhak Ben-Zvi, der zweite Staatspräsident, seine Frau Rachel Janaid Ben-Zvi, studierte Agronomin, und eine Menge Leute, die den Staat aufgebaut haben. Das Ganze ist ja immer noch das Osmanische Reich, das diese Einwanderung zulässt. Die Einwanderer müssen teilweise ziemlich viel Bakschisch im Hafen von Jaffa zahlen, aber im Normalfall kann man ungestört einwandern. In Istanbul und über das ganze Osmanische Reich verbreitet, findet dann 1908 die Revolution der Jungtürken statt, junger Leute, die Einsetzung der 1878 de facto außer Kraft gesetzten Verfassung verlangen und die auch den Gedanken haben, eine parlamentarisch-konstitutionelle Regierung unter Gleichberechtigung der Minderheiten einzurichten. Das wird sich nicht wirklich verwirklichen lassen aufgrund aller möglichen Schwierigkeiten, die da sind, aber es ist irgendwo eine sehr große Hoffnung da, hier einen fortschrittlicheren Staat zu gründen. In Palästina wird ein Jahr später jüdischerseits die Wächterorganisation Hashomer gegründet. Das war auch so eine Neuerung. Also die erste Neuerung war eben, dass Juden wieder landwirtschaftlich tätig sind. Und die zweite ist, dass man sich selber verteidigen wird. Bis dahin hatten nämlich normalerweise die landwirtschaftlichen Ansiedlungen Geld an Beduinen bezahlt, dass sie ihre Ansiedlungen bewachen, waren dadurch aber auch erpressbar. Und dadurch kam der Gedanke, sich selber zu schützen. Und das war auch so einer der zionistischen Träume, kann man vielleicht sagen, ein auf dem Pferd reitender Jude mit Gewehr, der eben sich selber und seine Glaubensbrüder und Schwestern verteidigen kann. Im selben Jahr wird dann Tel Aviv gegründet, neben Jaffa, dem alten Hafen, durch den auch alle Einwanderer ins Land kommen, und eben bewusst in Absetzung von Jaffa als eine Stadt, in der nur Juden leben. Und sie wird daher auch die erste hebräische Stadt genannt. Man nimmt nicht das Wort jüdisch, weil man sich von der religiösen Identifikation trennen möchte und versucht also die hebräische Identität zu schaffen, wozu ja auch parallel die hebräische Sprache neu belebt wird und eben auch ein hebräisches Gymnasium in Tel Aviv, auch in Jerusalem, das es bis heute gibt, gegründet wird und schließlich einige Jahrzehnte, etwa knapp 20 Jahre später, die Hebräische Universität von Jerusalem. Ja, das sind im Wesentlichen die Ereignisse, die uns jetzt bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs interessieren. Und obwohl ich eigentlich mich in dieser Reihe auf das, was hier im Land geschieht, konzentrieren möchte, so ganz ohne Texte der Leute, die das in Europa vorgedacht haben, geht es dann doch nicht. Und von daher hier einige Auszüge aus Herzls beiden Büchern, der Judenstaat, der wirklich die programmatische Schrift ist, wie der Judenstaat gegründet werden soll und dann nachher noch aus seinem Roman Altneuland. Und im Hinterkopf muss man haben, dass Herzl wirklich eigentlich der Prototyp des assimilierten Juden war, der an der Universität Wien studiert hatte, Rechtsanwalt war, für eine österreichische Zeitung in Paris gearbeitet hatte. Aber obwohl er persönlich eben diese Integration geschafft hat, war ja aufgrund der antisemitischen Veröffentlichungen und der Stärkung der antisemitischen Parteien Ende des 19. Jahrhunderts eigentlich desillusioniert und war nicht der Meinung, dass eine Integration der Juden in die europäische Gesellschaft gelingen kann. So schreibt er dann also: Die Judenfrage besteht. Es wäre töricht, sie zu leugnen. Sie ist ein verschlepptes Stück Mittelalter, mit dem die Kulturvölker auch heute beim besten Willen noch nicht fertig werden können. Den großmütigen Willen zeigten sie ja, als sie uns emanzipierten. Die Judenfrage besteht überall, wo Juden in merklicher Anzahl leben. Wo sie nicht ist, da wird sie durch hinwandernde Juden eingeschleppt. Wir ziehen natürlich dahin, wo man uns nicht verfolgt. Durch unser Erscheinen entsteht dann die Verfolgung. Das ist wahr, muss wahr bleiben. Überall, selbst in hochentwickelten Ländern, beweist Frankreich, solange die Judenfrage nicht politisch gelöst ist. Die armen Juden tragen jetzt den Antisemitismus nach England. Sie haben ihn schon nach Amerika gebracht. Ich glaube, den Antisemitismus, der eine vielfach komplizierte Bewegung ist, zu verstehen. Ich betrachte diese Bewegung als Jude, aber ohne Hass und Furcht. Ich glaube zu erkennen, was im Antisemitismus roher Scherz, gemeiner Brotneid, angeerbtes Vorurteil, religiöse Unduldsamkeit, aber auch was darin vermeintliche Notwehr ist. Ich halte die Judenfrage weder für eine soziale noch für eine religiöse, wenn sie sich auch noch so und anders färbt. Sie ist eine nationale Frage und um sie zu lösen, müssen wir sie vor allem zu einer politischen Weltfrage machen, die im Rate der Kulturvölker zu regeln sein wird. Der ganze Plan ist in seiner Grundform unendlich einfach und muss es ja auch sein, wenn er von allen Menschen verstanden werden soll. Man gebe uns die Souveränität eines für unsere gerechten Volksbedürfnisse genügenden Stückes der Erdoberfläche, alles andere werden wir selbst besorgen. Zeigen sich nun die Mächte bereit, dem Judenvolke die Souveränität eines neutralen Landes zu gewähren, so wird die Society, eben die Institution, die den Judenstaat vorbereiten soll, über das zunehmende Land verhandeln. Zwei Gebiete kommen in Betracht, Palästina und Argentinien. Bemerkenswerte Kolonisierungsversuche haben auf diesen beiden Punkten stattgefunden. Allerdings nach dem falschen Prinzip der allmähligen Infiltration von Juden. Die Infiltration muss immer schlecht enden. Denn es kommt regelmäßig der Augenblick, wo die Regierung auf Drängen der sich bedroht fühlenden Bevölkerung den weiteren Zufluss von Juden absperrt. Die Auswanderung hat folglich nur dann einen Sinn, wenn ihre Grundlage unsere gesicherte Souveränität ist. Die Society of Jews wird mit den jetzigen Landeshoheiten verhandeln, und zwar unter dem Protektorate der europäischen Mächte, wenn diesen die Sache einleuchtet. Wir können der jetzigen Landeshoheit ungeheure Vorteile gewähren, einen Teil ihrer Staatsschulden übernehmen, Verkehrswege bauen, die ja auch wir selbst benötigen, und noch vieles andere. Doch schon durch das Entstehen des Judenstaates gewinnen die Nachbarländer, weil im Großen wie im Kleinen die Kultur eines Landstriches den Wert der Umgebung erhöht. Ist Palästina oder Argentinien vorzuziehen? Die Society wird nehmen, was man ihr gibt und wofür sich die öffentliche Meinung des Judenvolkes erklärt. Palästina ist unsere unvergessliche historische Heimat. Dieser Name allein wäre ein gewaltig ergreifender Sammelruf für unser Volk. Wenn seine Majestät der Sultan uns Palästina gäbe, könnten wir uns dafür anheischig machen, die Finanzen der Türkei gänzlich zu regeln. Für Europa würden wir dort ein Stück des Walles gegen Asien bilden. Wir würden den Vorpostendienst der Kultur gegen die Barbarei besorgen. Wir würden als neutraler Staat im Zusammenhange bleiben mit ganz Europa, das unsere Existenz garantieren müsste. Für die heiligen Stätten der Christenheit ließe sich eine völkerrechtliche Form der Exterritorialisierung finden. Wir würden die Ehrenwache um die heiligen Stätten bilden und mit unserer Existenz für die Erfüllung dieser Pflicht haften. Diese Ehrenwacht wäre das große Symbol für die Lösung der Judenfrage nach 18 für uns qualvollen Jahrhunderten. Soweit das Programm. In Altneuland beschreibt Theodor Herzl eine Vision, wie das Land nach 20 Jahren Zionismus aussehen könnte. Und zwar sind da zwei Protagonisten, ein Christ und ein Jude, beide ziemliche Misanthropen, die Österreich verlassen haben und sich 20 Jahre lang auf eine einsame Insel zurückgezogen haben. Und als sie zurückkehren, nochmal genau wie auf der Hinfahrtstation in Palästina machen und sehen, was sich dort inzwischen geändert hat. Und im Grunde genommen hat Herzl, der selber nur einmal 1898 zu einem kurzen Besuch im Land war, als Kaiser Wilhelm da war, den er hier getroffen hat, seine Vision war eigentlich die Stadt Haifa, die damals anfing, sich zu entwickeln. Und seine Vision für deren Zukunft legt er hier also vor. Also er schreibt darüber, wie Haifa dann 1923, 20 Jahre nach dem Erscheinen von Altneuland, aussehen könnte. Es fand hier offenbar ein Verkehr aller Völker statt, denn man sah die buntesten Trachten des Morgenlandes zwischen den Gewändern des Okzidents. Chinesen, Perser, Araber wandelten durch die geschäftige Menge. Vorherrschend war freilich die Kleidung des Abendlandes, wie diese Stadt ja überhaupt einen durchaus europäischen Eindruck machte. Man hätte glauben können, dass man sich in einem großen Hafen Italiens befinde. Die Bläue des Himmels und des Meeres und das Leuchten der Farben gemahnten an die glückliche Riviera. Nur waren die Gebäude viel moderner und reinlicher und der Straßenverkehr enthielt bei aller Lebhaftigkeit weniger Lärm. Das kam von der gemessen ernsten Art der vielen Orientalen, aber auch daher, dass keine Zugtiere in diesen Straßen waren. Man hörte weder den Hufschlag von Pferden noch auch Peitschenknallen oder Rädergerassel. Die Fahrdämme waren so glatt wie die Fußsteige und die Automobile hasteten auf ihren Gummirädern ziemlich geräuschlos vorüber, nur mit einigem Getute der warnenden Signalhörner. Aufschlussreich, denke ich, ist auch das Frauenbild, das Herzl in dem Text zum Ausdruck bringt, wo er nämlich über die jüdischen und die muslimischen Frauen schreibt. Als sie am Hause Reschid Beis vorbeikamen, hörten sie den Gesang einer wundervollen Frauenstimme heraus. Miriam sagte: Die da singt, ist die Gattin Reschid Beis. Sie ist unsere Freundin, ein sehr artiges, gebildetes Geschöpf. Wir kommen oft mit ihr zusammen, aber nur in ihrem Hause. Die mohammedanischen Gebräuche, an denen Reschid festhält, machen es ihr schwer, zu uns zu kommen. Aber sie dürfen nicht glauben, dass Fatma sich darum nicht wohlfühlte, fügte Sarah hinzu. Es ist eine vollkommen glückliche Ehe. Sie haben reizende Kinder. Nur tritt die Frau nicht aus ihrer friedlichen Abgeschlossenheit heraus. Das ist gewiss auch eine Form der Glückseligkeit. Ich begreife sie ganz gut, obwohl ich ein vollberechtigtes Mitglied der neuen Gesellschaft bin. Wenn es der Wunsch meines Mannes wäre, würde ich ohne weiteres das Leben Fatmas führen. Das kann ich bestätigen, ergänzte Miriam, indem sie ihre Hand liebkosend auf die Hand der neben ihr sitzenden Schwägerin legte. Friedrich sprach nachdenklich: Ich verstehe, hier in ihrer neuen Gesellschaft kann jeder nach seiner Fasson leben und selig werden. Sarah erwiderte: So ist es, Herr Doktor, jede und jede. Und dann schließlich noch Reschid Bey, der der arabische Protagonist des Romans ist, in seiner Ansicht über den zionistischen Aufbau. Es hat nichts Armseligeres und Jämmerlicheres gegeben als ein arabisches Dorf in Palästina zu Ende des 19. Jahrhunderts. Die Bauern hausten in erbärmlichsten Lehmnestern, die zu schlecht waren für Tiere. Die Kinder lagen nackt und ungepflegt auf der Straße und wuchsen auf wie das liebe Vieh. Heute ist das alles anders. Von den großartigen Wohlfahrtseinrichtungen haben sie profitiert, ob sie wollten oder nicht. Würden Sie den als einen Räuber betrachten, der Ihnen nichts nimmt, sondern etwas bringt? Die Juden haben uns bereichert. Warum sollten wir ihnen zürnen? Sie leben mit uns wie Brüder. Warum sollten wir sie nicht lieben? Er betet in einem anderen Hause als ich zu demselben Gotte, der über uns allen ist. Aber diese Gotteshäuser stehen nebeneinander. Und ich glaube immer, dass unsere Gebete, wenn sie erst einmal im Aufsteigen sind, sich irgendwo in der Höhe vereinigen. Und dann setzen sie den Weg zusammen fort, bis sie ganz oben sind bei unserem Vater. Ja, soweit Theodor Herzl. Ja, Anmerkungen dazu. Brigitte.
Ja, er ist ja auch ein ganz schöner Rassist, der tatsächlich meint, mit dem Judentum, was nach Israel einwandert, werden jetzt die armen, benachteiligten Araber, und er sagt ja auch vorher schon mal, das Wehrhafte gegen das Asien, was ja so noch längst nicht so weit ist. Also das ist schon eine ganz schön anspruchsvolle Haltung, die er da hat. Auf der einen Seite imaginiert er diese Utopie, dass ein friedliches Zusammenleben möglich ist, aber natürlich unter der Prämisse, dass die Leute, die da sind, sich weiterentwickeln unter dem Vorrang der Leute, die da kommen. Und das ist natürlich schon der Anfangsfehler dieser Idee, dass sie überhaupt nicht als eigenständige Kultur wahrgenommen werden. Ganz europäische Haltung natürlich.
Ja, ich denke, das ist genau das, was wir letztes Mal zum Orientalismus gesehen haben, wo wir auch schon die kolonistischen Vorstellungen der christlichen Europäer gesehen haben. Man könnte sagen, dass Herzl das ziemlich perfekt internalisiert hat.
Ja.
Und es sind dann später auch viele der sozialistischen Zionisten, die eben auch meinen, ja, wir müssten doch eigentlich mit den Einheimischen klarkommen, denn wir bringen ihnen noch den Fortschritt und darüber können sie sich doch freuen, ohne sie zu fragen, ob sie diese Form des Fortschritts eben haben möchten. Frau Gillissen.
Ja, ich habe im Geo-Epoche-Heft gelesen über Theodor Herzl, dass er auch mal die Idee hatte, das jüdische Volk im Sinai anzusiedeln. Und das hat gescheitert ist daran, weil man zu viel Wasser aus dem Nil bräuchte, um da zu bewässern und an dem Einspruch Ägyptens gescheitert ist. Können Sie das bestätigen?
Ja, ich glaube, das ist auch ungefähr zeitgleich zu der Uganda-Option. Also der Herzl ging es wirklich darum, erstmal überhaupt einen passenden Ort zu finden. Und wer ja selber schreibt, eigentlich ist es ihm egal. Hauptsache, man kann irgendwo die Souveränität haben. Und als eben die Lage in Russland dann nochmal akut schwieriger wurde und der Gedanke war, man muss wirklich möglichst schnell viele Juden da rausholen, da kamen dann auch solche Gedanken. Und es ist eben auch das Problem, also einerseits Herzl ist auch in der Tradition, eben den Zionismus als Nationalbewegung zu sehen, was ja im 19. Jahrhundert üblich war, so wie Deutschland sich vereinigt hat, Italien. Das Problem ist natürlich, in Europa gab es kein Stück Land, das die Juden hätten bekommen können. Und dadurch müssen sie automatisch, wenn sie denn was Eigenes haben wollen, aus Europa raus. Und damit kommt der ganze Aspekt des Kolonialismus da natürlich rein. Ja, soweit Herzl in seinen Texten eigentlich von außen, wobei man Herzl noch sagen kann, ja, er hat ja wirklich das Land hier eigentlich nicht gekannt. Jetzt haben wir ja Texte von Leuten, die hier im Land leben. Zunächst mal die Frage eben, was bedeutet es, Tel Aviv, die erste hebräische Stadt, die eben wirklich neben der vorhandenen Stadt Jaffa, in der durchaus auch schon Juden lebten, gegründet wurde, um eben eine eigene Stadt zu haben. Es gab eine Aussage, die sagte, vom Bürgermeister bis zum Prostituierten soll in Tel Aviv jeder Jude sein. Und das habe ich jetzt auch zwei verschiedene Aussagen über die Vor- und Nachteile einer so getrennten Gesellschaft. Das eine ist von Elias Auerbach von 1912. Wozu diese Absonderung der Juden, wird mancher fragen. Vor allem wird erst durch das Zusammenwohnen die Möglichkeit eines eigenen jüdischen Milieus gegeben, das für die kulturelle Weiterentwicklung von höchster Bedeutung ist. In Tel Aviv ist das Hebräische die souveräne Sprache, vor allem im Munde der Kinder. Hier lernt man erst wieder fühlen, was ein jüdisches Fest ist, wenn man etwa in den Tagen des Makkabäerfestes, also Chanukka, hier weilt. Hier kennt man nicht die verschämte Rücksichtnahme auf andere, die den Juden im Gollus, im Exil, hindert, er selbst zu sein. Dagegen sagt Schlenow 1913, die jüdischen Stadtviertel sind eine Wiederholung der alten Ghettos, wenn auch mit dem Unterschied, dass sie freiwillig und nach hygienischen Grundsätzen errichtet werden. Sie trennen uns hermetisch von der übrigen, hauptsächlich arabischen Bevölkerung, mit der gemeinsam uns die Aufgabe zufällt, das weitere Schicksal Palästinas zu gestalten. Unsere strenge Absonderung zieht noch eine andere innere Folge nach sich, die wir unbedingt vermeiden sollten. Sie begünstigt den Chauvinismus und den nationalen Fanatismus. Ja, ich denke, die Texte bringen ganz gut zum Ausdruck, in gewisser Weise das Dilemma, das da ist. Man möchte eben einerseits seine eigene Gesellschaft aufbauen, aber das Land ist ja nicht leer, es leben ja noch andere Leute da. Und wie kann man das machen? Es ist nicht so, dass diese Trennung zwischen Tel Aviv und Jaffa völlig funktioniert hat, denn Jaffa hatte ja weiterhin den Hafen, durch den alle eingewandert sind und der Tel Aviv auch zunächst mal nur als Wohnstadt gegründet wurde. Haben so gut wie alle Juden, die in Tel Aviv gelebt haben, noch ihre Geschäfte in Jaffa gehabt. Aber im Laufe der Jahrzehnte hat sich das durchaus auch geändert, auch je mehr dann in der britischen Mandatszeit die Unruhen stärker wurden. Und 1948 war es eigentlich schon eine ziemlich klare Trennung. Ja, es sind dann auch Anmerkungen zu. Ja, also Tel Aviv, Jaffa ist, das könnte man sagen, das urbane Beispiel, wie die beiden Bevölkerungen eigentlich auf Trennung gehen. Das geschieht in anderen Städten nicht. Jerusalem, bleibt eine Stadt, in der beide Bevölkerungen leben, obwohl schon auch meistens in getrennten Wohnvierteln. Nicht völlig, aber die gemischten Wohnviertel sind auch eher selten. Aber es ist trotzdem, aber Jerusalem hat mit der alteingesessenen, nicht-zionistischen Bevölkerung auch eine andere Ideologie, als es Tel Aviv hat. Aber besonders wichtig ist auch die Frage, was passiert eigentlich in der Landwirtschaft? Was passiert mit den Dörfern? Denn die Masse auch der palästinensischen arabischen Bevölkerung lebte ja in Dörfern. Und wie geht das jetzt zusammen mit den neuen jüdischen Ansiedlungen? Also wir haben sozusagen deren Wunsch eben landwirtschaftlich tätig zu werden, aber was bedeutet das für die arabische Bevölkerung? Auch dazu zwei unterschiedliche Texte. Den einen habe ich aus der Internetseite des Museums zur Geschichte Petach Tikwas genommen. Petach Tikwa liegt heute ziemlich direkt neben dem Flughafen und war eine der ersten landwirtschaftlichen jüdischen Niederlassungen, gegründet bereits 1848, also sogar vor der ersten Aliyah durch Juden hier aus dem Land, die aufs Land gegangen sind. Und ich denke, dadurch, dass das eben der offizielle Text der Internetseite ist, zeigt, dass das auch heute, zumindest die Leute, die für das Museum zuständig sind, hinter dem stehen, was damals die jüdischen Landwirte bewegt hat. Und zwar steht das unter der Überschrift Die Eroberung der Arbeit. Petach Tikwa wurde zum größten Zentrum der neuen Arbeiter in den Kolonien. In der Hochsaison der Arbeit, Januar bis März 1905, das Januar bis März ist die Zeit die Erntezeit der Zitrusfrüchte, die ja in der Ecke besonders wichtig waren, wie die Jaffa-Orangen auch in der Zeit. In der Hochsaison der Arbeit belief sich die Zahl der hebräischen Arbeiter in Petach Tikwa auf 130. Die meisten arbeiteten in der Gesellschaft Pardes, obwohl sich in Petach Tikwa Tage der Vollbeschäftigung mit Tagen ohne Arbeit abwechselten. Daher kam es zu einer Art Pendelbewegung, ein Strömen von Arbeitern in die Kolonie voller Hoffnung und ihr Verlassen aus Frustration und Leid, auch wenn die Kolonie nie ohne hebräische Arbeiter blieb. Es ist daher nicht verwunderlich, dass hier die Grundlagen für die Arbeiterbewegung des Landes Israel gelegt wurden. Hier wurde die Gewerkschaft Hapoel HaTzair, der junge Arbeiter, gegründet, deren Slogan die Eroberung der Arbeit war. Die neue Arbeiterpartei Hapoel HaTzair wurde im Sommer 1905 in der Mutter der Kolonien, Petach Tikwa, gegründet, mit dem erklärten Ziel, die importierten Grundsätze des Sozialismus in die Wirklichkeit des Landes Israel zu übersetzen. Ihr herausragender Ideologe war Aaron David Gordon, der dem Wert der Arbeit seine eigene Sicht hinzufügte. Die Heiligkeit der Arbeit im Schoß der Natur. Gordon war wirklich eine außergewöhnliche Gestalt, denn als er im Rahmen der zweiten Aliyah 1904 einwanderte, war er bereits 48 Jahre alt, also mit 20 bis 30 Jahre älter als die meisten Einwanderer, hat aber trotzdem darauf bestanden, so viel er nur konnte, in der Landwirtschaft zu arbeiten, obwohl er auch körperlich schwach war. Und auch schließlich an Malaria gestorben ist. Aber gerade auch, weil er älter war als die meisten jungen Einwanderer, war er wohl auch so eine Vaterfigur und eben auch mit den Texten, die er verfasst hat, hat er eben großen Einfluss gehabt. Nach seinen Worten war eine notwendige Bedingung zur Verwirklichung des Zionismus die Eroberung aller Arbeiterberufe im Land Israel durch Juden. Zu dieser Zeit, also 1907, gab es in Petach Tikwa ca. 200 hebräische Arbeiter. In allen Kolonien gab es etwa 1000 Bauern. Das heißt, das sind die alteingesessenen Juden, nochmals noch aus der ersten Aliyah. Und diese beschäftigten etwa 6000 arabische Arbeiter. Die Dinge gerieten ins Lächerliche Anfang 1906, als arabische Arbeiter beschäftigt wurden, um den Herzlwald in Ben Shemen, der den Visionär des Zionismus verewigen sollte, zu pflanzen. Die Arbeiter von Petach Tikwa demonstrierten in Lod mit der Forderung, für diese Arbeit jüdische Arbeiter zu beschäftigen. Wie stark die Abhängigkeit von der arabischen Arbeit war, stellte sich heraus, als die Araber in Petach Tikwa einen Generalstreik ausriefen. Diese Situation, die sich den Bauern entgegenstellte, machte den Boykott des Verwaltungsrates, also das war eben der alteingesessene religiöse, nicht-sozialistische, gegen die Beschäftigung rebellischer, gleich sozialistischer, hebräischer Arbeiter ein Ende. In wirtschaftlicher Hinsicht schadete die Beschäftigung arabischer Arbeiter der Kolonie. Das Geld, das den Arabern gezahlt wurde, ging de facto aus der Kolonie heraus, während der hebräische Arbeiter seinen Lohn in der Kolonie ließ. Die Araber veränderten auch den gesellschaftlichen Charakter von Petach Tikwa. Fuhrleute, Bauarbeiter und Steinmetze arbeiteten am Schabbat und füllten die Straßen. Hebräische Kolonien und nicht-hebräische Arbeiter, klagte Hapoel HaTzair. 1907 war Petach Tikwa die größte der Kolonien und ihre Bevölkerung belief sich auf ca. 1500. Gegenüber den 200 jüdischen Arbeitern, die in ihr arbeiteten, belief sich die Zahl der arabischen Arbeiter auf ca. 3000. Nicht alle jüdischen Arbeiter hielten in der harten Wirklichkeit durch. Und manche verließen das Land wegen der harten Wohnbedingungen und der mangelhaften Ernährung. In einem Raum wohnten 10 Personen und mehr. Und manche Arbeiter wohnten auch in Ställen und Baracken, die nicht ausreichend belüftet und im Winter sehr feucht waren. Erst 1911 begann der Bau von Arbeiterunterkünften in Ein Ganim. Diese Wohnbedingungen schadeten der Gesundheit der Arbeiter, die den ganzen Tag hart arbeiteten und bei Nacht keine Ruhe fanden. Ja, so sieht man die zionistische Sicht des Problems der arabischen Arbeiter. Die Gegenposition wird vertreten von Rashid Khalidi, selber schon in Amerika geboren, aber stammt aus einer der alten, alteingesessenen Jerusalemer Notabelnfamilien. Sein Vater Ismail Khalidi war in die USA emigriert und Politikwissenschaftler und UN-Diplomat. Und Rashid Khalidi dürfte wohl der führende palästinensische Historiker heute sein. Und er schreibt in seinem Buch Palestinian Identity eben auch über das Probleme der jüdischen Landwirtschaft. Das meiste Land, das von den Zionisten gekauft wurde, vor allem nach der Wende zum 20. Jahrhundert, war fruchtbar und daher bewohnt. Und Falachen mit lange bestehenden traditionellen Besitzrechten standen der dichten Ansiedlung jüdischer Bauern auf dem Weg. Die Falachen sahen das Land natürlicherweise als ihres an. Und oft stellten sie fest, dass sie nicht länger seine rechtmäßigen Besitzer waren und oder kein Nutzrecht mehr am Land hatten, wenn es von einem nicht vor Ort wohnenden Landbesitzer an eine zionistische Siedlungsorganisation verkauft worden war. Die Lage wurde besonders akut, wenn die betreffende Organisation nicht ihre Dienste als gemietete Arbeiter oder Pächter einforderte und beabsichtigte, sie durch jüdische Siedler zu ersetzen, wie es nach der Jahrhundertwende zunehmend der Fall war. Mit der Gründung zionistischer Landkaufs- und Besiedlungsorganisationen, die dem Grundsatz verpflichtet waren, dass erworbenes Land unveräußerlicher Besitz des jüdischen Volkes wurde und von Arabern nicht erworben oder gepachtet werden konnte, wurden diese Unterschiede zu arabischen Landbesitzern noch größer und die Folgen der Landverkäufe schärfer. Bei einem Zwischenfall in Petach Tikwa 1886, der durch das Eingreifen osmanischer Truppen und die Verhaftung vieler Falachen beigelegt wurde, wurde ein jüdischer Siedler getötet und mehrere andere verwundet bei einem Angriff, den Bauern des benachbarten arabischen Dorfes Yehudia unternahmen, weil Land, das sie als ihres ansahen, an die Kolonie verkauft worden war, nachdem sie es an Geldverleiher in Jaffa und an lokale Behörden verloren hatten. Es ist wichtig zu bemerken, dass nach diesen anfänglichen Zusammenstößen in dieser ersten Epoche der Besiedlung die pragmatischen und relativ unideologischen Siedler der ersten Aliyah 1882 bis 1903 in den meisten Gebieten schließlich die Falachen wenig anders behandelten, als es deren frühere arabische Landherren getan hatten. Sie enteigneten die Falachen, aber nahmen ihnen in den meisten Fällen nicht jeden Besitz, da sie sie in die plantagenähnlichen Kolonien integrierten, die sich durch eine große Zahl arabischer Arbeiter und wenige jüdische Aufseher auszeichneten. Diese unbehagliche, aber zumindest vorübergehend handhabbare Situation änderte sich definitiv mit der zweiten Aliyah, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts begann. Die Neuankömmlinge brachten radikalere, sozialistische und nationalistische Ideen von der Eroberung der Arbeit, was de facto die Ersetzung arabischer Arbeiter durch jüdische bedeutete. und von der Eroberung des Bodens mit sich und eine wesentlich größere Bereitschaft, zu Waffen zu greifen, um das neu erworbene Land zu verteidigen, was sich in ein aggressiveres, gewaltsameres Verhalten den Arabern gegenüber umsetzte. Mit diesen neuen Einwanderern und ihren neuen Ideen begann eine exklusivere Form der Kolonialisierung. Ja, und dann noch eine frühe palästinensische Aussage zum Zionismus von 1913 von Ruchi al-Khalidi, auch aus der al-Khalidi-Familie, der Islamwissenschaft an der Pariser Sorbonne studiert hatte, dort auch Dozent war und schließlich einer der drei Delegierten, die Jerusalem in der neuen Regierung der Jungtürken vertraten. Er schrieb: Das Ziel des Zionismus ist, einen jüdischen Staat in Palästina zu errichten, in den alle Juden, die unter der Antisemitismus genannten Verfolgung leiden, emigrieren würden. In Palästina eine nationale Heimstätte für sie allein zu errichten, entsprechend der Regeln ihrer Nation, die von den zivilisierten Nationen anerkannt würde. Die Politik der Zionisten ist es, die Regierung dahin zu bringen, dass sie die einflussreichen Leute im Land unterdrückt und erniedrigt, ihren Untergang herbeiführt und dann das Denken der einfachen Bauern zu gewinnen, sie unter ihre finanzielle Macht zu bringen und sie zu benutzen, um ihr Land zu kultivieren, wenn sie es in Besitz nehmen, Dorf für Dorf. Ja, so ein Einblick in die Problematik wirklich, die mit jüdischer Landwirtschaft hier entsteht. Ja, dazu Anmerkungen. Frau Gillissen. Sie sind noch stumm geschaltet.
Ja, hören Sie mich jetzt?
Ja.
Ich wollte noch mal ein klareres Bild davon kriegen, wenn er hier sagt, die Politik der Zionisten ist es, die Regierung dahin zu bringen. Wen meint er damit genau mit der Regierung? Also eine israelische Regierung gab es ja noch nicht. Ist das noch ein osmanischer Vertreter oder wäre es mit Regierung
Ich denke mal
gemeint?
gerade eine Sekunde drüber nach. Ich vermute, dass er die osmanische Regierung meint, denn zu der Zeit ist Palästina ja noch, also vielleicht nicht gerade die Regierung in Istanbul, aber die Regierungsvertreter.
Ja, die Statthalter, in
Ja,
irgendeiner Form.
vermute ich mal.
Ja.
Herr Keimer.
Ja. Ich würde gerne mal erzählen, ich war in meinen ersten Berufsjahren Berufsschullehrer in Hessen in den 90er Jahren und erinnere mich an einen Schüler, der bei mir saß, sich als Palästinenser vorstellte, dessen Eltern aus Jaffa 1948 vertrieben worden waren oder die Großeltern. Ja. Und da ist mir erst mit fast 40 Jahren klar geworden, dass es doch Vertreibung gegeben hat. Ja. Es war so für mich im europäischen Bewusstsein gar nicht klar. Ja. Und ich möchte fragen oder denken, das, was die Einwanderer als Aliyah beschreiben, dazu gibt es dann parallel den arabischen Begriff Nakba, glaube ich, Vertreibung. Das ist, glaube ich, in unserem Bewusstsein, oder mir ist das dann erst klar geworden mit fast 40 Jahren.
Ja, also die Nakba, was wörtlich übersetzt Katastrophe bedeutet, bezieht sich im engeren Sinne auf die Vertreibung im Jahr 1948. Da haben wir noch eine eigene Einheit zu beim übernächsten Mal, wo es eben wirklich zu der großen Flucht- bzw. Vertreibungsbewegung kommt. Aber das basiert natürlich nicht auf nichts, sondern ist etwas, was vorbereitet ist durch Dinge, die vorher geschehen ist. Darum haben wir ja auch nicht mit 1948 angefangen. Und es also hier kommt in der Zeit, in der wir uns im Moment bewegen, kommt es noch zu Vertreibung eher in kleinerem Stil, sondern darum, dass Dinge parallel aufgebaut werden. Das Problem der palästinensischen Bauern ist, dass sie ja eigentlich nie selber Landbesitzer waren, sondern das Land gehörte Großgrundbesitzern, die zum großen Teil nicht im Land gelebt haben. Die haben in Beirut, sonstigen Großstädten gelebt und die hatten hauptsächlich finanzielle Interessen und von daher haben die also zunächst mal sowieso an jeden, der gutes Geld ge geboten hat, Land verkauft. Und im Rahmen der ersten Aliyah war das ja auch eher an kleinere Gruppierungen, noch nicht an eine zionistische Organisation. Aber auch als die zweite Aliyah wirklich anfängt, systematisch mit dem sogenannten Palästinaamt Land aufzukaufen, gibt es immer noch Großgrundbesitzer, die bereit sind, das zu verkaufen. Auch wenn sie wissen, dass diese zionistische Organisation den Plan hat, einen jüdischen Staat hier zu errichten. Weil sie ja eh nicht im Land leben, was soll's sozusagen. Und damit kann man sagen, rein legal gesehen haben die Zionisten wirklich das Land ordnungsgemäß gekauft. Aber was wird mit den Falachen, die eben eine Art Pächter waren? Kalt legal konnte man sagen, man hat das Recht, sie zu vertreiben. Und also in manchen Ansiedlungen ist das auch geschehen und eben auch zunehmend in der zweiten Aliyah. In der ersten Aliyah, wie es eben auch Khalidi schreibt, hat man sich meistens irgendwie arrangiert. Die Leute sind geblieben und haben angefangen, für die jüdischen Dörfer zu arbeiten. Aber da ist sozusagen, das hat, am Anfang kann man auch noch sagen, haben die zionistischen Landaufkäufer das noch gar nicht begriffen, denn die kannten die Realität hier im Land nicht und haben gedacht, okay, wir haben das Land gekauft, jetzt können wir doch machen, was wir wollen. Dass da ein Problem ist, merkt man erst langsam, aber natürlich irgendwann schon. Also irgendwann kann man nicht mehr sich mit Naivität entschuldigen, natürlich. Und es ist, man sieht ja auch so dieses Aufeinanderknallen. Wir haben eine sozialistische Bewegung, die eben will, dass Leute produktiv tätig sind, in der Landwirtschaft tätig sind und gerade nicht im Handel tätig sind. Und wenn man das im luftleeren Raum sehen würde, könnte man sagen, prima utopisches Projekt. Aber es ist eben kein luftleerer Raum. Da kommen Dinge, wird man mit Dingen konfrontiert, die eigentlich überhaupt nicht in dieses sozialistische Projekt reinpassen und die Sozialisten dazu bringen, andere Leute, ihre Arbeit eigentlich zu nationalisieren, eben von der hebräischen Arbeit zu sprechen und sagen, wir wollen keine arabischen Arbeiter haben. Und da kommen eine Menge problematischer Dinge rein. Und dass Sie sagen, dass Sie das erst mit 40 Jahren zum ersten Mal gehört haben, denke ich, ist wirklich gar nicht mal so selten. Das sind Aspekte des Konflikts, die, glaube ich, auch in Schulen immer noch recht wenig unterrichtet werden. Es ist mehr so die Dinge ab 1967, vielleicht der Krieg 1967, die Siedlungsproblematik, die man kennt. Aber hier sind natürlich Dinge, die viel mehr zurückgehen. Und das ist ja auch der Sinn unserer Reihe, das eben ein bisschen mehr zu sehen. Ja, Brigitte.
Ja, ich finde, in diesen Texten wird sehr gut deutlich, welche Kulturen da auch aufeinander clashen sozusagen. Ja, diese palästinensische arabische Kultur, die halt vollkommen anders organisiert ist, eben über die Großgrundbesitzer und dann die Felachen, die eben Nutzungsrechte haben, die aber scheinbar ansonsten keine Rechte haben, die sie auch schützen als Nutznießer dieses Landes und es dann so einfach ist, sie einfach zu vertreiben. Und gleichzeitig dieses wirklich absolut problematische nationalistische Gedankengut, das plötzlich der Zionismus mitbringt, weil es ist ja eigentlich überhaupt nicht einzusehen, warum sollen diese arabischen Arbeiter plötzlich alle verschwinden? Das kann man ja nur eben dadurch erklären, dass jetzt nur noch Juden dort Anspruch haben auf das Land und die Arbeit. Und das ist natürlich einer der immensen Grundkonflikte, auch für den Konflikt, der bis heute besteht. Ja? Dieser nationalistische Anspruch, den diese Idee an das Land hat.
Sie würden vielleicht in dem Moment noch nicht so weit gehen zu sagen, okay, da in Ihren Dörfern können die Falachen ja ruhig so weitermachen, aber unser Dorf darf eben nur mit unserer eigenen Arbeit aufgebaut werden. Eigentlich ähnlich wie Tel Aviv, die erste hebräische Stadt. Aber die Frage ist natürlich, wie weit geht sowas? Denn das Land ist ja nicht unbegrenzt zur Verfügung stehend und irgendwann würde man selbst, wenn man sagt, wir sagen dem anderen, wir lassen den anderen, wird irgendwann auch kein Platz mehr dafür da sein. Und das sind auch Dinge, das merkt man schon auch in zionistischen Schriften, das hat man sich nicht von Anfang an klar gemacht, weil irgendwo auch noch immer dieser Mythos da war, das Land ist doch nur ganz schwach besiedelt. Und ja, Frau Gillissen, Sie hatten sich noch gemeldet? Frau Gillissen? Oder ja, oder jetzt nicht.
Okay, jetzt. Entschuldigung.
Ja, okay.
Jetzt bei dem Artikel klarer, dass eben, ich hatte ja eben nach der Regierung gefragt und mir scheint es auch so, ich glaube ähnlich wie Frau Jünger das sagte, dass die Fellah die arabische Bevölkerung eben keine Vertretung hatte und keine Organisation. Also ich
Ja.
wohne ja hier in Aachen und jenseits der Adenauerstraße wollte so ein reicher Investor aus Katar auch mal riesige Länder aufkaufen. Wenn man sich jetzt aber, oder das ist ja manchmal auch so jetzt bei den Chinesen, dass man sich fragt, die kaufen in Italien, Deutschland, überall Holz und Firmen auch. Wenn man dahinter aber eine Strategie vermutet, gibt es ja auch Kräfte, die sich dem entgegensetzen. Sowas gab es wahrscheinlich in diesem Land eben dann überhaupt nicht. Jemand, der diese Strategien erkannt hat oder eben für einen Interessenausgleich gesorgt hat.
Nein, die Falachen waren mehr oder weniger
Auf sich
rechtlos
gestellt.
und eben auch nicht. Es gab dann später unter manchen der sozialistischen Zionisten den Gedanken, wir müssen den Falachen ein proletarisches Bewusstsein beibringen, damit sie gemeinsam mit uns gegen die Kapitalisten gehen. Aber das hat nicht wahnsinnig funktioniert. Anita.
Ja, ich wollte noch dazulegen, wir haben vor Ort in den Kibbuzim auch, gibt es ja mittlerweile teilweise auch so kleine Museen, wo man dann einfach zurückschaut auf die eigene Geschichte und da erzählen die mittlerweile, ich hoffe, dass es so geblieben ist, schon auch die ganzen Misserfolgsgeschichten. Das heißt, ich sag mal, die zionistischen Arbeiter, die da kamen, das waren oft Leute, die intellektuelle Sozialisten waren und mit Handarbeit eigentlich überhaupt, und also die haben ganz viele Misserfolge auch in der Landwirtschaft gehabt, bis das alles mal funktioniert hat, im Grunde genommen, weil sie eigentlich gar keine Ahnung hatten. Das war sehr stark ideologisch überformt und das fand ich auch ganz spannend, dann nochmal zu sehen. Die alte Dame erzählte dann aus diesen Anfangsgeschichten und erzählte dann auch noch, dazu gehörte dann ja auch eine ganz bestimmte Pädagogik und so weiter und wie sie sich mit der wie die Nachfolgegeneration ihrer Kinder und Enkelkinder das doch alles auch sehr kritisch betrachteten. Und sie gab halt auch zu, und ich meine, das ist ja auch das, was wir jetzt gesehen haben. Am 7. Oktober sind thailändische Arbeiter ja mit entführt worden. Das heißt, im Grunde genommen schaffen die Leute es ja auch gar nicht mehr, die Landwirtschaft selber alleine zu betreiben, ohne dass sie im Grunde genommen, ich sag mal, Gastarbeiter dazu mit ins Land holen. Da stellt sich ja dann auch die Frage, thailändische Arbeiter, innen, warum nimmt man keine palästinensischen Arbeiter, wie auch immer. So, also das ist ja schon auch ein Grundkonflikt einfach geblieben. Das wollte ich noch mit dazulegen.
Ja, also diese Utopie hat eben wirklich nur begrenzt funktioniert. Also es hat schon, also diese Leute hatten eine enorme Motivation und haben auch landwirtschaftlich gearbeitet, aber es hat natürlich eben nicht jeder geschafft. Und auch von daher hätte ich auch gesagt, diese Ansiedlungen der ersten Aliyah wären ohne den Baron Rothschild ja verhungert. Und denen haben durchaus teilweise auch die arabischen Bauern der Nachbarschaft unter die Arme gegriffen, die halt wussten, was man auf diesem Boden anbauen kann und was nicht. Und ähnliche Dinge. Und eigentlich ist es genauso auch mit den Thailändern heute. Ich war im August, war ich mit den Rabbinern für Menschenrechte aus Anlass des Gedenktags der Tempelzerstörung auf einer Tour durch an alle möglichen Punkte im Land, die im letzten Jahr bedroht worden waren. Und in Sderot, der Stadt, die ja auch am 7. Oktober mit angegriffen wurde, haben wir Rabbiner, ist er inzwischen ordiniert worden, getroffen, der in einem der Kibbuzim lebt, die angegriffen waren. In seinem Kibbuz hatten sie relativ Glück, dass die Armee da ziemlich früh kam. Und der erzählte dann auch, also meine Vision wäre eigentlich, um unserer beider Willen, dass die Menschen aus Gaza wieder bei uns in der Landwirtschaft arbeiten können. Und ich hätte die eigentlich viel lieber als die Thailänder, denn erstens sind sie da, man muss sie nicht von sonst woher holen. Zweitens kennen sie das Land und wissen, wie es bearbeitet werden muss. Die Thailänder kommen aus einer völlig anderen Landschaft und In dem Sinne wäre das viel effektiver. Der war also sehr dafür, sowohl aus pragmatisch-wirtschaftlichen Gründen als auch um des Zusammenlebens willen zu sagen, eigentlich hätten wir beide was davon, wenn die Leute aus Gaza bei uns im Kibbuz arbeiten können. Sieht im Moment nicht etwas aus, was in den nächsten Monaten passieren würde, aber es war so eine Hoffnungsvision, die da ist. Übrigens auch, es sind ja nicht nur thailändische Arbeiter entführt worden am 7. Oktober, sondern auch in Dörfern im Norden des Landes. Die haben ja auch unheimlich viel thailändische Arbeiter, die dort arbeiten. Und da war ja bis zum Waffenstillstand in einem Abstand von 5 Kilometern, war ja alles evakuiert. Aber man wollte dann doch Landwirtschaft betreiben. Und es waren fast nur die thailändischen Arbeiter mit ein paar israelischen Anleitern, die eben dort, wo dauernd Beschuss war, gearbeitet haben. Und von daher ist ein nicht kleiner Teil der Toten, die durch Raketen der Hisbollah umgekommen sind, thailändische Arbeiter, die man, ich würde fast sagen, als Kanonenfutter dahin geschickt hat, wo Israelis sich nicht getraut hätten, dahin zu gehen. Die Thailänder hatten halt keine Wahl. Ja, also ich denke, wir sehen hier eine ungeheure Problematik und eine Problematik, wie wir auch letztes Mal schon gesehen haben, die viel damit zu tun kommt, dass Europa hier irgendetwas aufoktroyiert. Auch könnte man sagen, wenn nicht die antisemitische Verfolgung in Russland so gewesen wäre, wären nie diese Zehntausende von Juden hier hingekommen. Auch damit fängt es schon an, sozusagen. Und eben auch damit, dass man halt mit seine Ideen mitbringt, was man hier aufbauen möchte und nicht der Meinung ist, zu fragen, wie sieht es denn hier aus? Und ich denke, dass es trotzdem auch wichtig ist zu sehen, vielleicht hätte es anders kommen können. Nicht, dass man diese Optionen heute noch so wieder aus der Schublade holen könnte, aber zu sehen, dass es Leute gegeben hat, die andere Vorstellungen hatten, und zu überlegen, was man da vielleicht heute fruchtbar machen kann. Und das ist auch etwas, was so in den letzten vielleicht 20 Jahren auch in der Forschung mehr betont, untersucht wird, oft gerade auch von Nachfahren arabischsprachiger Juden. Und zwar wäre die Frage, wäre das Osmanische Reich als Vielvölkerstaat eine Option gewesen? Zunächst mal so um das Prinzip zu zeigen, ein kurzer Text von Shimon Moyal, einem in Jaffa lebenden Juden 1912. Unsere hebräischen nationalen Ambitionen stehen nicht im Gegensatz zu den Ambitionen der Araber. Und wir haben die Fähigkeit, mit Energie und Hingabe für das gemeinsame Heimatland und die Fundierung des osmanischen Volkes, unter dessen Schirmherrschaft wir leben, zu arbeiten und gleichzeitig zu erstreben, eine besondere jüdische Nation zu sein, die auf ihre eigenen Bräuche Wert legt. Zu sagen, unter dem osmanischen Schirm könnte eigentlich jeder sich entwickeln. Ja, und im Folgenden die Biografie seiner Frau, die ich denke einfach als Biografie etwas ist, was man sich heute kaum noch vorstellen kann, dass es das mal gegeben hat. Esther Moyal, geborene Azari, 1873 bis 1948. Eine wagemutige Pionierin als Journalistin, Feministin, Essayistin, Übersetzerin von Literatur, Verlegerin und Lehrerin wurde in Beirut geboren. Sie lebte und arbeitete in Kairo, Istanbul, Jaffa und Marseille und starb intellektuell desillusioniert im Alter von 75 Jahren in dem Jaffa-Viertel Manschiye. Sie war eine Absolventin des Beiruter Syrisch-Protestantischen College, unterrichtete an der Schule der schottischen Kirche und vertrat im Alter von 20 die libanesische Frauenvereinigung auf der Internationalen Frauenkonferenz in Chicago. Moyals Engagement im Feminismus begann in Organisationen wie Bakurat Suria, Syriens Morgenröte, und 1896 gründete sie Nahdat An-Nisa, das Erwachen von Frauen. 1894 heiratete sie in Jaffa Shimon Moyal, 1866 bis 1950, den sie in Beirut kennengelernt hatte, und zog mit ihm nach Istanbul um. Sie lebten dort bis 1896, als Schimon ein osmanisches Zertifikat zur Ausübung von Medizin erlangte. Die Mujals zogen als nächstes nach Kairo, wo Esther 1899 ihren Sohn Abdallah Nadim Mujal gebar und die Zweimonatszeitschrift Al-Ayla die Familie gründete. Sie schrieb für die Tageszeitung Al-Ahram und die Literaturzeitschrift Al-Hilal, wie auch für andere ägyptische und syrisch-libanesische Organe. In diesen Jahren übersetzte Mujal Dutzende französischer Novellen und kürzerer Dramen ins Arabische, wie auch eine Biografie von Emile Zola. Infolge der jungtürkischen Revolte zogen die Mujals nach Jaffa, wo Schimon geboren worden war, um. Dort gehörte Mujal 1909 zu den Gründerinnen einer jüdischen Frauenorganisation und vertiefte sich gemeinsam mit ihrem Mann in die Förderung von liberalem arabisch-orientalischem Zionismus, Osmanismus, Feminismus und interreligiöser und intergemeindlicher Beziehungen, die auf staatsbürgerlichem Zusammengehörigkeitsgefühl basierten. Zusammen mit Dr. Nissim Malul sammelten die Mujals Geld, um jüdische Veröffentlichungen auf Arabisch herauszubringen und gründeten 1913 bis 14 Saut al-Usmaniyya, die Stimme der Osmanen, eine jüdische Zeitung auf Arabisch, die danach strebte, die soziopolitischen, kulturellen und linguistischen Ziele des jüdisch-europäisch-zionistischen und des arabisch-palästinensischen Nationalismus miteinander zu versöhnen. Durch den vorzeitigen Tod ihres Mannes im Alter von 42 verwitwet, blieb Mojal kaum eine andere Wahl, als zu Verwandten in Marseille zu ziehen. Als die Nazis in den frühen 1940er Jahren die Kontrolle über Europa übernahmen, gelang es Mojal, nach Mandatspalästina zurückzukehren. Sie starb dort 1948, vergessen, einsam, verarmt und unter schwerer Amnesie leidend. Vielleicht ist es auch symbolisch, dass sie gerade im Jahr 1948 und in Manschiye, das von der jüdischen Kampforganisation des Etzel in diesem Jahr zerstört worden ist, gestorben ist. Ja, ein Text von ihr, nämlich aus einer Ansprache, natürlich auf Arabisch gehalten, in der Beiruter Wohlfahrtsorganisation Shams Abir von 1912. Wir können sagen, dass die Zeit vorbei und die Schreibfedern ausgetrocknet sind. Elend ist unser Schicksal und der Westen benutzt uns als Instrument, um unser Schweigen sicherzustellen. Der Westen dirigiert und formt unser Schicksal, wie es ihm passt, als würde der Westen den Osten besitzen. Leute aus dem Westen teilen Länder, ohne auf internationale Gesetze Rücksicht zu nehmen, machen alle Friedensverträge zum Gespött, sodass westliche Staaten ihre Gebiete vergrößern können, wo immer sie wollen. Sie haben uns mit Pferden und Soldaten angegriffen und unsere Länder dezimiert und dabei Schaden und Zerstörung verbreitet. Sie sehen auf uns herab, wie Herren auf ihre Sklaven herabsehen, als wären wir elende Tiere. Die Zeit hat unsere Demütigung durch sie bezeugt und damit unsere Sklaverei gutgeheißen. Wie können wir auf den Ruf der Nation antworten, die uns um Hilfe anruft gegen die Vernachlässigung, die sich aus unserer Eigennützigkeit und unserer rassischen Aufteilung ergibt, zusammen mit unserem fehlenden Vertrauen in unsere Notabeln, wenn wir mit unseren Situationen zufrieden sind und uns mit unserem Schicksal abgefunden haben. Wir hätten die alte Landwirtschaft, eine unserer wesentlichen Einkommensquellen, durch eine neue, auf Erziehung gegründete ersetzen müssen. Wir hätten den Bauern, der keine Mittel hat, Erziehung zu finanzieren, Schulen zur Verfügung stellen müssen. Wir hätten die alten Maschinen durch neue ersetzen und den Bauern chemische Düngemittel geben müssen, die ihnen für jeden Rottel Ernte 37 Rottel Einkommen geben. Das Äquivalent zur Ernte in Palästinas modernen jüdischen Kolonien. Wir können kein wieder aufblühendes Volk sein, wenn wir keinen gesellschaftlichen Club haben, der all die Künstler, Arbeiter und Handwerker in ihrer Freiheit bringt, um ihre täglichen Angelegenheiten zu diskutieren, Wege zu fantasieren, ihren Bemühungen Erfolg zu bringen und ihre Interessen zu fördern und Gedanken über ihren Zustand auszutauschen. Wenn ihr Land ihnen, das heißt unseren Kindern, einen Überfluss an Milch und Honig liefert und ihre Projekte Geld über sie ausgießen, können die Genies die Kunst ausüben, zu der sie geboren sind, ohne dass dies sie daran hindert, sich selbst zu versorgen. Wir werden dann die besten Wissenschaftler, Dichter, Musiker, Sänger, Fotografen, Maler, Bilder und Schriftsteller haben, um die künstlerische Renaissance, durch die wir gehen, zu genießen, trotz unserer gegenwärtigen Schwierigkeiten. Von jetzt an können wir eine östliche arabische Zivilisation begründen, die auf edlen ererbten Tugenden und einer Liebe zur Arbeit und zu Leistungen gründet und damit einen herausragenden und unverletzlichen Platz unter anderen zivilisierten Ländern einnehmen. Möge Gott unsere Schritte auf Frieden und Wohlstand ausrichten. Ja, und Ihre Biografie wurde ja auch schon Nissim Yaakov Maalouf erwähnt, der mit Esther und Shimon Moyal in Jaffa zusammengearbeitet hat. Dr. Nissim Maalouf, 1892 bis 1959, wurde in Swat in einer Familie, die 200 Jahre vorher aus Tunesien in das osmanische Palästina eingewandert war, geboren. Kurz nach seiner Geburt wurde sein Vater, Moshe Chaim Maalouf, zum Rabbiner der jüdischen Gemeinden von Tanta und Kairo ernannt. Und die Familie zog nach Ägypten um. Nissim Maalouf wurde in jüdischen Schulen in Kairo und Tanta erzogen und besuchte später das amerikanische College von Tanta, wo er arabische Literatur, Journalismus und Philosophie studierte. Er begann für die ägyptische Zeitung Al-Mukattam zu schreiben. 1911 kehrte er nach Palästina zurück und begann regelmäßig auf Hebräisch und auf Arabisch für Zeitungen in Palästina, Ägypten und im Libanon zu schreiben. Er hatte Anteil an der öffentlichen Diskussion um das Wesen des Zionismus und reagierte auch auf Artikel, die in den arabisch-christlichen Zeitungen Philastin und Al-Karmil veröffentlicht wurden und die er in ihrer Opposition zum Zionismus als radikal ansah. Auf Hebräisch veröffentlichte Maalouf Artikel in der Zeitung Hecherut, Freiheit, wo er den Platz der arabischen Sprache und Kultur innerhalb des Zionismus diskutierte. Er war unnachgiebig darin, dass die Kenntnis des Arabischen notwendig ist für alle, die sich ehrlich das Ziel gesetzt hatten, eine Verständigung mit den Arabern zu fördern. Als Anwalt eines semitisch-jüdischen Nationalismus sah Maalouf das Arabische als untrennbar von jüdischer Kultur, die in seiner Sicht orientalisch war, an. So ausgefallen es gegenwärtigen Beobachtern auch erscheinen mag, war es Maalouf Überzeugung, dass Arabisch für den Aufbau einer hebräischen Kultur lebensnotwendig ist und die europäische Kultur im Gegensatz dazu zum Tod der hebräischen Kultur führt. Und so eben aus dem Artikel Unser Status im Land oder die Frage des Arabischlernens von 1913. Uns bleiben daher zwei Optionen. Die erste Option ist, aufzuhören, Arabisch zu unterrichten, da es uns nicht gelungen ist, aus seinem Lernen irgendeinen Nutzen zu ziehen. Hoffentlich, weil es zu schwierig ist, es zu lernen. Und stattdessen eine jüdische Nation mit eigener Berechtigung zu werden, mit unserer eigenen einzigartigen Sprache, dem Hebräischen, Bräuchen und öffentlichen und privaten Angelegenheiten. Auf diese Weise werden wir eine isolierte Nation werden, getrennt von allen anderen Völkern, die unter osmanischer Herrschaft leben. Wir werden keinerlei Kontakt zu der in Palästina existierenden Nation haben und dabei diese linguistische Beziehung zur äußeren Welt zerstören. Und diese Situation wird der ähnlich sein, mit der wir uns in der Vergangenheit in Spanien, Portugal und jetzt in Russland konfrontiert sahen. Die andere Option ist, uns durch die arabische Sprache hindurchzukämpfen und unsere Anstrengungen, sie unsere Kinder, die jüngere Generation zu lehren, zu verdoppeln, sowohl durch Privatstunden als auch in unseren Schulen. Die Notwendigkeit dafür lässt sich besonders jetzt spüren, da ein neues osmanisches Gesetz Arabisch anstelle von Türkisch als die herrschende Sprache in allen Regierungsinstitutionen vorschreibt. Wenn wir uns also in diesem Land, dem Land unserer Vergangenheit und dem Land unserer Zukunft niederlassen wollen, müssen wir seine Sprache lernen. Wenn wir, die Erben von Yehuda Halevi, dem großen hebräischen Dichter, und Maimonides, dem Philosophen, ihren Wegen folgen wollen, müssen wir Arabisch gut beherrschen und uns mit den Arabern verschmelzen, wie es diese großen Gelehrten taten. Als eine semitische Nation müssen wir unsere semitische Nationalität verstärken und nicht in der europäischen Kultur verwischt werden. Durch das Benutzen des Arabischen können wir eine wahre hebräische Kultur schaffen. Aber wenn wir sie mit europäischen Elementen vermischen, werden wir schlicht und einfach Selbstmord begehen. Ja, auch das waren Stimmen, die es gegeben hat, die sich aber nicht durchsetzen konnten. Dazu Anmerkungen. Frau Gillissen.
Ja, ich noch mal zurückkommen auf den Text von der Esther. Mir ist ein bisschen schwer gefallen, weil die ja so vielfältig ist, mir ein Bild davon zu machen, wenn sie wir sagt, wen sie da meint, und wenn sie ihr sagt, wen sie dann meint. Meint sie mit wir können kein wieder aufblühendes Volk sein? Was ist da für sie zu der Zeit wir?
Was man mit Sicherheit ausschließen kann, ist, dass sie ausschließlich Juden meint. Ich würde sagen, die beiden Möglichkeiten sind entweder das gesamte osmanische Volk, aber eher vermute ich, weil sie am Schluss ja von der östlich-arabischen Zivilisation spricht, dass sie den arabischen Sprachraum des Osmanischen Reiches, also groß gesehen Palästina, Jordanien, Syrien, Libanon, Irak vielleicht noch meint.
Ja, und mit ihr, sie sagt ja, wenn ihr Land ihnen einen Überfluss an Milch und Honig liefert, meint sie damit eben die arabische Bevölkerung, die in dieser Gegend wohnt? Oder wie kann ich mir das vorstellen, wen
Sie
sie mit
meint
ihr meint?
die Kinder damit, also sowohl die Kinder von arabischsprachigen Juden als auch sonstigen Arabern.
Ah, okay.
Das ist dadurch, dass ich hier dazwischen was weggelassen habe, ist das vielleicht nicht so deutlich. Also sie stellt überhaupt nichts typisch Jüdisches heraus, sondern integriert sich hier völlig in die arabische Zivilisation, von der sie spricht.
Ja, also ich finde es sehr interessant, dass Sie diesen Text gebracht haben. Ich müsste dazu eben ein bisschen mehr lesen, um mir ein klareres Bild machen zu können. Ja,
Ja,
vielen Dank.
es sollte ein bisschen halt einen Eindruck geben. Natürlich muss
Ja,
dazu
klar.
mehr gelesen werden und auch solche Texte werden erst langsam zugänglich. Also diese Texte sind eben aus einer Aufsatzsammlung entnommen, die auf Englisch herausgekommen ist, wo sich eben zwei Forscher hingesetzt haben und solche Texte gesucht haben, weil es neben normalerweise Zeitungsartikel oder Reden sind das nicht Sachen, an die man sonst so einfach drankommen kann. Und das
Ja,
einfach.
können Sie noch sagen, wann sie das geschrieben hat?
Das
Also
war
so
von
Anfang
19.
der, Entschuldigung, ja?
Das stand am Anfang 1912, bei einer Ansprache
Ah,
von
okay, ja.
1912.
Aber zu der Zeit waren dann ja auch schon, sagen wir mal, englische Einflüsse und Interessen am Werk, ne?
Also die Einflüsse sind natürlich schon fast 100 Jahre da, aber wir sind noch vor dem Ersten Weltkrieg. Das Osmanische Reich ist zumindest noch nominell existierend. Und das wird sich, das werden wir ja beim nächsten Mal sehen, das wird sich während des Ersten Weltkriegs ändern. Und ab 1917 haben wir dann die britische Herrschaft hier. Aber es ist noch etwas, was sich im Aufbau, aber noch in gewisser Weise abgefächert befindet. Aber in ihrem Text merkt man durchaus, sie sieht die Gefahr. Und auch sie, im Gegensatz zu zionistischen Juden, die aus Europa kommen, stellt sich durchaus nicht auf die Seite der kolonisierenden europäischen Mächte, sondern sieht sie eigentlich auch für sich als Bedrohung.
Ja, aber das Osmanische Reich stelle ich mir doch in der Zeit schon geschwächt vor und ist wahrscheinlich in dieser Region auch gar nicht mehr straff organisiert, wahrscheinlich, ne? Wodurch solche Effekte dann auch möglich sind, also.
Ja, so wie wir es gesehen hatten beim letzten Mal, die europäischen Mächte können in Städten wie Jerusalem Grundstücke aufkaufen, ihre Kirchen, ihre Schulen, ihre Gästehäuser, was auch immer bauen. Es muss natürlich noch legal gekauft werden. Man kann es nicht einfach
Ja.
nehmen. Aber das Osmanische Reich kann durchaus schon nicht mehr alles machen, was es will. Also Angehörige der europäischen Mächte, die hier im Land leben, sind auch mehr oder weniger immun gegenüber osmanischer Gerichtsbarkeit zum Beispiel. Es wird Archäologie betrieben, hat man ja auch letztes Mal gesehen, von nicht-osmanischen Archäologen, die auch abgesehen von dem Heiligen Ort in Jerusalem, dem Tempelberg, dem Heiligen Bezirk der Muslime, eigentlich auch graben können, wo sie wollen. Und da, das sind eine Menge Dinge, die man nicht mehr unter Kontrolle hat. Aber es ist schon noch, es ist nicht so, dass es gar nicht mehr da ist. Und gerade die jungtürkische Revolution 1908, die ja wohl sowohl modernisieren als auch eben eine neue Kraft schaffen wollte, hatte noch mal vielleicht ein bisschen was zurückgedrängt. Aber mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs war es dann natürlich zu Ende.
Und den Rest regelt dann Bakschisch. Wahrscheinlich wurde auch vieles dann
Das
so
hat sicher auch,
informell geregelt.
ja, das
Ja.
sicher auch. Ja.
Okay, danke. Aber diese Biografie, die wir auf, wissen Sie, ob die noch erhältlich ist oder ist das sehr schwierig, da dran zu kommen von der Esther Asari-Moyal?
Nein, also das ist sozusagen die zusammengefasste Biografie, die in dieser Aufsatzsammlung ist. Eine ausführlichere Biografie gibt es nicht. Es gibt da wohl im Buch selber ist noch ein Verweis auf einen Artikel, der sich, glaube ich, etwas ausführlicher mit ihr befasst, aber eine vollständige Biografie gibt es bisher nicht.
Okay.
Aber eben, ich weiß nicht, wie weit Sie Englisch lesen können, aber ansonsten, also in diesem Buch kann man ansonsten weitere Dinge finden. Brigitte.
Ja, das würde mich natürlich auch sehr interessieren, was es noch an
Ah,
Informationen, was es noch an Informationen über die Esther Moyal gibt, wie man da rankommt oder wer sich heute auch mit diesem Thema beschäftigt, den man dazu befragen kann.
ja,
Ich
das
weiß
sind
nicht.
eben die beiden Verfasser dieses Buches. Ich hatte es in der Fußnote angegeben.
Porsche BH und Bendror Benite.
Ja, das sind beide geborene Israelis, die auch teilweise, glaube ich, hier im Land studiert haben, aber eben heute in Manchester bzw. New York Dozenten sind. Und sie sind eben auch Nachkommen solcher jüdisch-arabischen Familien. Und ja, es ist ja auch ein Teil ihrer eigenen Identitätsaufarbeitung, dass sie sich damit befassen. Und da kommt eben einiges mehr raus. Und es ist eben auch es ist also eine Aufsatzsammlung, wo eben arabischsprachige Juden von Ägypten bis Irak dargestellt werden. Und es ist jeweils immer eine kurze Biografie, eben in dem Stil wie die von Esther Boyal, gegeben und danach ein oder zwei beispielhafte Texte. Und sie haben dann auch noch ein bisschen weiterführende Bibliografie dazu.
Okay, das ist auch erhältlich. Das ist auf Englisch, ne? Hast du gesagt?
Ja, das ist auf Englisch. Es gibt auch noch anderes, noch ein anderes Buch, Ottoman Brothers, geht auch in die ähnliche Richtung. Ich bin nicht sicher, ob es schon viel auf Deutsch dazu gibt. Ich glaube, das ist immer noch, das ist eh noch sehr unterbelichtet und von daher müsste man da
Mal schauen, wie
wohl
man das
erst
macht.
nochmal aufs Englische greifen.
Ja, das ist ja kein Problem. Und dann finde ich sehr interessant natürlich auch das letzte Zitat von dem Nissim, wie heißt er?
Malul.
Nissim Malul, der eine ganz eigenständige, ganz andere Perspektive hat, der eigentlich 1000 Jahre zurückschaut auf das 10., 11., 12. Jahrhundert und daran anknüpft, an diese enge Verbindung, die damals bestand zwischen den arabischen Gelehrten und dann später auch Europa, worauf er sich bezieht, was ja für den Zionismus überhaupt gar keine Rolle spielt, dass es das mal gab. Das finde ich super spannend.
Ja, er fordert eigentlich das arabisch-jüdische Erbe an und sagt auch, wie enorm groß das war. Und eigentlich ein großer Teil der wichtigen jüdischen Gelehrten, auch derer, die bis heute für jüdische Religion wesentlich sind, ihre Werke auch teilweise auf Arabisch geschrieben haben.
Genau.
Herr Kalmer.
Mir ging auch durch den Kopf, dass ja im 19. Jahrhundert in der Industrialisierung in Europa auch die ganz andere Waffentechniken entstanden sind. Um 1890 wurde das Maschinengewehr erfunden und dann zuerst in den Ländern des Südens zur Anwendung gebracht. Ja, und irgendwie finde ich die Stimme von der Frau Moyal irgendwie eine Stimme für mich aus dem Süden. Ja. Diese wahnsinnige Unterlegenheit und diese Aussichtslosigkeit gegen die Vormachtstellung der Länder, ja, die diese Waffen besitzen. Ja. Ich finde, so einen Text hätte auch jemand schreiben können im Sudan, wo man von den Franzosen unterworfen wurde, oder die Lakota in Nordamerika, die hätten auch so formulieren können. Und das ist wegen dieses unwahrscheinlichen Machtgefälles, dieser Waffen, die man plötzlich zur Anwendung bringen konnte. Ja.
Ja, das wird ja auch einige Jahre später zum Zusammenbruch des Osmanischen Reiches durch britische und französische Waffen führen. Ich denke auch, wenn man einfach überlegt, die Orte, in denen Esther Mouyal gelebt hat, so eine Biografie ist heute nicht mehr möglich. Es ist nicht möglich, zwischen Beirut und Jaffa hin und her zu reisen. Zwischen Jaffa und Kairo theoretisch, aber die wenigsten werden sich damit wohlfühlen. Und ja, solche Identitäten gibt es einfach nicht mehr. Und es gibt eigentlich auch außer den wenigen Juden, die heute noch, ich glaube, eine Handvoll noch im Jemen, in Marokko leben, noch mehr, auch einige noch in Ägypten, aber im Staat Israel gibt es keinen, ich glaube, wahrscheinlich kann man mit ziemlicher Gewissheit sagen, keinen einzigen Juden, dessen Muttersprache noch Arabisch ist. Und das trotz der enormen Einwanderung arabischsprachiger Juden mit der Staatsgründung Anfang der 50er Jahre. Denn man wollte ja Hebräisch zur Staatssprache machen und hat dafür gesorgt, dass das nicht erhalten geblieben ist. Und weil das Arabisch dann eben auch als minderwertig gesehen wurde, haben auch die Eltern aufgehört, mit ihren Kindern Arabisch zu reden. Es gibt heute im ganzen Land, ich glaube, irgendwas zwischen 7 und 10 Schulen, also im Staat Israel, zwischen 7 und 10 Schulen, in denen komplett zweisprachig unterrichtet wird, wo es also Lehrer gibt, in jedes Fach von 2 Lehrern, einer arabisch, einer hebräischsprachig unterrichtet wird. Und das sind alles Privatschulen. Das heißt, es ist kein Interesse des Staates, dass das passiert, sondern da müssen Eltern sich entscheiden, dass sie sowas aufbauen wollen. Und von daher denke ich, sieht man hier eine Option, die vielleicht mal da gewesen wäre, aber da die heute nochmal fruchtbar zu machen, wäre sicher enorm schwierig. Andererseits sollte man vielleicht daran denken, dass die Sprache des anderen zu kennen sicher helfen könnte und uns ein Stück weiterbringen könnte, die Fremdheit zu überwinden. Anita?
Wobei ich auch noch einen interessanten Aspekt finde, insgesamt zu sagen, dass eigentlich dieses, dass wir das auch, dass das auch biblisch im Grunde genommen ja eine Rolle gespielt hat, das wissen wir ja heute, dass das im Grunde genommen ist eigentlich, ich sage jetzt mal, eine orientale Religion auch ist, wo auch Einflüsse aus dem gesamten orientalischen Bereich war und ich sag mal, so wie Kolonialisierung stattgefunden hat, so kann ich sag mal, für unsere Theologie feststellen, dass ich auch denke, dass es so eine abendländische Überformung gegeben hat, die man eigentlich auch mal wieder rückgängig machen müsste, um zu den Wurzeln zurückzukommen. Das gibt es ja so ein bisschen ansatzweise, aber eigentlich auch nicht genug, wenn dann in der Bibelwissenschaft, aber weniger in den anderen Fachdisziplinen, ja, vielleicht am ehesten noch aus der Systematik aus den USA, die im Grunde genommen dann die Tendenz haben zu sagen, sie wollen das dekolonialisieren. Da passiert dann so ein bisschen in die Richtung. Aber das finde ich auch einen spannenden Aspekt. Mir ist es einfach wirklich so ergangen, als ich das erste Mal in Israel war, dass ich wirklich verstanden habe, wir sind hier im Orient und diese Religion ist eigentlich auch was, was hier verwurzelt, verortet ist. Und es gibt ein ganz anderes Verständnis auch von diesen Geschichten, die ja auch ganz lange in der mündlichen Tradierung waren und. Also das ist mir wirklich erst vor Ort so deutlich geworden. Das ist mir im Bibelstudium oder überhaupt im Studium selber so nicht deutlich geworden.
einer jüdischen religiösen Tradition sind ja tatsächlich fast alle wichtigen Texte im Orient entstanden, also angefangen von der Bibel selbst bis zu der Mishnah und den Talmudim. Die jüdische Mystik, haben wir gesehen, hat auch einen großen Teil, der hier entstanden ist. Also von daher gibt es natürlich die chassidische Bewegung, ist europäisch, noch nicht, dass das europäische Judentum gar nichts getan hat, aber die grundlegenden Texte stammen eigentlich schon von hier. Und in dem Sinne kann man auch schon sagen, dass die jüdische religiöse Tradition nie völlig europäisiert worden ist. Man hat ja also religiös gesehen, und auch bis heute noch gibt es ja unterschiedliche sephardische und aschkenasische Synagogen. Also da haben die Juden aus dem arabischen Kulturkreis immer ihre eigenen Bräuche eigentlich bewahrt und bewahren sie auch bis heute. Aber es ist halt ein hauptsächlich religiöses Erbe. Und weil man eben auch im Staat eigentlich als Bürger zweiter Klasse angesehen wurde, war es ansonsten viel schwieriger, das auch zu modernisieren und weiterzubringen. Es beschränkt sich von daher eben auf unterschiedliche religiöse Traditionen. Ja, sind sonst noch Dinge, die angebracht werden sollen? Ja, dann sind wir jetzt also bis zum Vorabend des Ersten Weltkriegs gekommen und werden also beim nächsten Mal sehen, was der Erste Weltkrieg, der natürlich jedem, der in Europa lebt, mehr in seiner europäischen Komponente bekannt ist, mit dem Nahen Osten angestellt hat und wie sich dann in dem daraus sich ergebenden britischen Mandat bis 1948 der Konflikt zu einer wirklich blutigen Angelegenheit anfängt, zu entwickeln. Und die osmanische Option, eben die Schirmherrschaft, damit natürlich auch durch den Krieg, nicht mehr realistisch sein wird. Ja, das wäre dann beim nächsten. Bis dahin wünsche ich eine gute Woche.
Okay.